Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht weiter in die nächste Runde unseres Podcasts Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Part der kardiorenalen Wissensschmiede. Und Florian, denn wie vielsten Podcast nehmen wir eigentlich heute auf?
Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich habe auch gesehen, dass du das Intro abgelesen hast. Nein, war ein Scherz. Ich kann es nicht mehr. Es sind schon so viele gewesen, dass ich schon gar nicht mehr aufzählen kann. Aber ich freue mich sehr über eine neue Folge mit dir, lieber Jörg. Ich stelle mich ganz kurz einmal vor. Ich bin der Florian Kahles, bin Kardiologe am Uniklinikum Aachen und ich bin die Pumpe in diesem Podcast, dieser Podcast-Reihe. Und Jörg, wer bist du denn?
Genau, Jörg Latus, ich bin der Nephrologe aus Stuttgart, hier im schönen Ländle gelegen. Ich bin der Nephrologe hier am Robert-Bosch-Krankenhaus und ich freue mich auch sehr, Florian. Und ich kann dir sagen, die zehnte Folge ist ja was Besonderes. Deswegen haben wir uns auch einen besonderen Gast heute eingeladen. Und zwar haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, heute Professor Sebastian Mayhöfer zu uns einzuladen. Lieber Sebastian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch mitspielen darf.
Ja, und zu deinem Werdegang vielleicht, du warst mal Arzt und du warst sogar mal ärztlicher Direktor, hattest einen Lehrstuhl für Endokrinologie und Diabetologie im hohen Norden. Und jetzt bist du Vice President bei Novo. Frage 1, warum? Und zweitens, was macht er den ganzen Tag?
Also vielleicht zur ersten Frage, da muss ich dich gleich korrigieren. Ich bin natürlich immer noch Arzt. Ne? Das verliert man ja sozusagen nicht. Zur ersten Frage, warum ein Wechsel aus der Akademie in die Industrie? Da gibt es viele Gründe. Ich glaube, ich wollte einfach nochmal meinen Horizont erweitern, nochmal was anderes machen, nochmal was Neues machen. Und ich muss sagen, der Wechsel ist super. Es bringt irre viel Spaß. Man verliert die Verbindung zur Medizin in keinster Weise und bekommt vielleicht noch ein paar zusätzliche Aspekte mit dazu. Und die zusätzlichen Aspekte sind dann vielleicht auch das, was du mich als zweite Frage gefragt hast. Was macht man da eigentlich so den ganzen Tag? Ist ganz witzig, weil meine
Familie... Vice President klingt halt irgendwie gut, finde ich. Vice President,
das
klingt irgendwie, finde ich, mir schon nach ein bisschen Power auch, muss man sagen.
Ja, das ist, also Titel sind Schall und Rauch. Das ist ähnlich wie in der Akademie auch. Und in der Industrie ist vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter. Da lieben wir Titel für alle möglichen Sachen. Also das ist im Endeffekt einfach nur ein Ausdruck, dass man da halt in einem Management-Team mitspielen darf und da ein Teil ist hier in Deutschland dann von dem Geschäftsführungsteam. Und das Entscheidende ist aber der Bereich, für den man dann verantwortlich ist. Und das ist in meinem Fall CMR, also Clinical, Medical und Regulatory. Das heißt, das sind alle Aspekte hier bei Novo Nordisk in Deutschland, die was mit klinischen Studien zu tun haben, mit klinischer Forschung zu tun hat, was mit Medical, also Medical Affairs, medizinischer Kommunikation zu tun hat, sowohl innerhalb der Firma als auch insbesondere natürlich außerhalb der Firma. Und das dritte dann alle regulatorischen Aspekte und Pharmakovigilanz-Aspekte. Also das geht von dem, was wir so als SMPC, also diese Packungsbeilage, die wir kennen, wie da die Formulierungen sind, wie das alles mit den Behörden abgestimmt ist, bis hin zu klassischen Sicherheitsaspekten, also das Managen von der Meldung von unerwünschten Wirkungen und all diese Dinge, die damit dran hängen. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich den ganzen Tag mache, dann ist das natürlich von allem ein bisschen was. Und dazu muss man sagen, dass insbesondere natürlich die klinische Forschung einen ganz wesentlichen Punkt einnimmt hier in Deutschland. Wir sind bei der überwiegenden Anzahl aller Studien, die Novo Nordisk weltweit durchführt, sind wir in Deutschland mit Studienzentren mit beteiligt. Und da werden ganz viele tolle Daten generiert, die dann natürlich auch entsprechend kommuniziert werden müssen. Das heißt, das ist dann das, was wir im Bereich Medical machen. Und das Ganze übersetzt sich dann natürlich auch in regulatorische Aspekte. Und die Koordination dieser unterschiedlichen Bereiche, das ist im Endeffekt so meine Aufgabe, die ich hier vertrete bei Novo und die mir sehr viel Spaß macht. Was mir dann ganz besonders viel Spaß macht, ist, dass ich mit der externen Welt, also mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, mit euch in der Wissenschaft und in der Versorgung von Patientinnen und Patienten weiterhin viel zu tun habe und dass wir uns da austauschen können. Und so Highlight-Veranstaltungen sind dann sowas wie dieser Podcast heute, wo wir uns einfach gut unterhalten können und veritabel diskutieren.
Ganz kurz vielleicht eine Frage, Sebastian. Was mich immer interessiert, auch aus einer Forschungsperspektive, damit wir so auch das besser verstehen, Ihr macht ja selber auch sozusagen in der Company auch Forschung selber, ne? Wie arbeitet ihr mit der akademischen Forschung dann eigentlich zusammen, wenn es auch so um Early Targets und so weiter geht? Wie ist da die Kooperation eigentlich? Das habe ich mich früher mal gefragt, wie das funktioniert.
Genau, also du sprichst jetzt ja ganz bewusst die Early-Entwicklungen an, also die sehr frühe Entwicklung, das ist dann meistens ja noch deutlich vor dem klinischen Bereich. Ne? Mhm. Im Endeffekt ist es die Suche nach neuen Molekülen und dem Einsatz in neuen Sphären, das ist was über Kooperationen natürlich stattfindet. Das heißt, wir haben mit unterschiedlichen großen Forschungseinrichtungen in Deutschland haben wir Kooperationen, wo gemeinsam an neuen Molekülen geforscht wird. Und zwar sowohl im Zellmodell als auch beispielsweise im Tiermodell wird da geforscht. Das geht aber auch so weit, dass man sagt, man versucht neue Designs für neue Moleküle gemeinsam zu finden und nutzt dann im Endeffekt die Expertise auf der einen Seite, die Expertise auf der anderen Seite und vielleicht dann auch nochmal Produktionsmöglichkeiten dann insbesondere auf unserer Seite, wie man beispielsweise neue Peptide, die man erstmal sozusagen im Computer designt, wie man die dann auch herstellen kann in kleinen Mengen, um die dann tatsächlich weiter zu testen. Und dann entscheidet man irgendwann, okay, das ist ein Molekül, was in der Zukunft ein hohes oder ein großes Potenzial hat, und dann entwickelt man das weiter. Und im Bereich der klinischen Forschung ist es natürlich auch so, dass es viele Anknüpfungspunkte gibt in die Akademie und dass wir da eng zusammenrücken möchten. Und das sind dann so Konstrukte wie die sogenannten Investigator-Initiated Trials. Also
genau, die wollte ich auch mal ansprechen. Ja.
Studien, ja, die sozusagen als Studienidee aus der Akademie an uns herangetragen werden, wo wir dann sagen, oh ja, das ist eine ganz tolle Sache, und wo wir dann versuchen, das zu unterstützen, indem wir beispielsweise Substanz, die benötigt wird, also Molekül oder Medikation, die benötigt wird, zur Verfügung stellen, auch mal einen logistischen Support geben oder wie auch immer gearteten Support geben, dass dann der jeweilige Forscher oder die jeweilige Forscherin dieses Projekt eigenverantwortlich durchführen kann und da vielleicht dann auch nochmal ganz spannende Seitenfragestellungen mit beantworten kann, die jetzt in den großen klinischen Studien, die wir zu Zulassungszwecken machen, nicht immer unbedingt direkt abgebildet sind.
Und da schreibt man einfach einen Antrag.
Willst du gerade was klar machen, Florian, was du wie schnell...
Nee, so generell. Ich glaube, für die Leute, die auch zuhören, die, weiß ich nicht, vielleicht wissenschaftlich aktiv sind, ist ja auch irgendwie spannend, wie das diese Zusammenarbeit funktioniert. Genau, das heißt, kann man einfach einen Antrag schreiben und dann...
Genau, da schreibt man einen Antrag, der wird dann im Vorfeld abgestimmt, dass man das alles richtig macht, und dann läuft das über einen lokalen, aber auch dann natürlich globalen Review-Prozess, wo man sich dann anschaut, dass... ist diese Idee jetzt wirklich was ganz Besonderes? Ist die wissenschaftliche Qualifikation der Antragstellenden so, dass man davon ausgehen kann, dass das dann auch alles irgendwie gut funktionieren wird? Und passt das alles irgendwie in sich zusammen? Und mit ein bisschen Glück kann man dann auch sehr zeitnah mit so einem Forschungsprojekt starten.
Sehr gut. Jetzt habe ich gehört, dass es neben Novo noch andere Pharmafirmen gibt. Weiß nicht, hast du auch schon gehört? Noch nie, oder?
Nee. Also das wäre mir jetzt neu.
Neu, ja. Ich kann dir sagen, also ja, gibt's. Und das hast du dich ja wahrscheinlich schon bewusst für Novo entschieden. Und jetzt haben wir natürlich immer so ein bisschen das Thema hier auch Adipositas gehabt. Wir haben Inflammation gemacht. Und das passt ja eigentlich schon ganz gut zu dem, was du davor auch in deiner klinischen Tätigkeit so gemacht hast. Das heißt, war das bewusst auch, weil du gesagt hast, ja, gerade CKM, Obesity ist was dich interessiert? Oder war der Job einfach nur gut und hast gedacht, das passt ganz gut?
Also natürlich hat es auch einen inhaltlichen Aspekt. Das heißt, mein Steckenpferd war immer die Regulation des menschlichen Energiehaushaltes, und insofern lag es natürlich nahe, da zu dem Player dann zu gehen, der das optimal abbilden kann. Und das ist schlicht und ergreifend Novo Nordisk, und da fühle ich mich deswegen natürlich auch sehr zu Hause. Und der Bereich, den du da angesprochen hast, der CKM-Bereich, also dieses Cardio-Kidney-Metabolic, das ist natürlich einfach, ja, in meiner Wahrnehmung eine der tollsten Spielwiesen überhaupt, ne? Und auch der Aspekt, dass wir jetzt über das rein Metabolische hinausgehen, sondern dass wir im Endeffekt das machen, was ja dann auch in den Adipositas-Leitlinien ganz klar gefordert und als echte Adipositas-Therapie im Gegensatz zu einer Gewichtstherapie angesprochen wird, ist eben, dass wir sagen, okay, Körpergewicht und Regulation von Körpergewicht, das ist die eine Sache, aber die Auswirkungen auf die Gesundheit des Einzelnen ist dann das Eigentliche, was die sinnvolle Therapie ausmacht. Und da sind wir mittendrin.
Sebastian, ich habe noch eine Frage. Und zwar, das ist vielleicht auch jetzt eine naive Frage, weil es treten wahrscheinlich ja, und das kennst du vielleicht selber auch noch aus deiner Zeit in Anführungsstrichen davor, dass jetzt hast du im Labor, jetzt hast du ein tolles Target, hast du eine Hypothese, jetzt sagst du, komm, da müssten wir doch erstmal eine klinische Studie machen. Ja? Wenn man zum Beispiel mal von den GLP-1-Rezeptor-Agonisten ausgeht, weiß ich jetzt noch von meiner eigenen Arbeit, da haben wir gesehen, die sind antientzündlich. So, jetzt haben wir zum Beispiel gesehen, die würden sogar vielleicht bei einer Sepsis helfen. Jetzt deuten ja zum Beispiel die Daten darauf hin, dass die ja völlig unabhängig von Körpergewichtsreduktion, völlig unabhängig von Zuckersenkung wirken. Da würde ich ja einfach jetzt mal alles andere gar nicht bedenken, sagen, hey, das müssen wir auch generell jetzt mal einfach bei einer KK testen. Egal, unabhängig von Obesity. Und jetzt kannst du sagen, wo ist denn da der Entscheidungsprozess, aber von welchen Faktoren hängt das ab, ob irgendwas überhaupt eine Chance hat, weiterentwickelt zu werden? Da kannst du sagen, Sepsis, eine Krankheit, die man ganz schwer handeln kann, antientzündlich wirkt das GLP-1. Weißt du, was ich meine? Also wie ist da so der Prozess, wo du musst es ja filtern irgendwo? Oder wer entscheidet das in der Pharmaindustrie, was wirklich da eine Chance hat, auch in Trials reinzugehen? Gibt da so viele Ideen?
Gut, da gibt's natürlich Gremien und Diskussionsforen, wo das aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet wird. Also das, was zumindest jetzt hier bei Novo Nordisk, das wird sicherlich aber woanders ähnlich sein, natürlich irgendwie immer die Ausgangsbasis ist, ist der Medical Need. Also was brauchen die Patientinnen und Patienten denn tatsächlich? Und das ist die Ausgangsbasis, denn man entwickelt ja nicht irgendwas, einfach nur, weil es so lustig ist, was zu entwickeln und weil man dann da irgendwie was verkaufen möchte, sondern man entwickelt ja was, was einen bestimmten Zweck erfüllt und was vielleicht irgendwie ein Problem adressiert, was heute noch nicht optimal gelöst ist. Und das ist der Ausgangspunkt. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Aspekte, die da eine wesentliche Rolle spielen. Das geht dann weiter mit Effektstärken. Also wie stark macht das, was wir entwickeln, auch wirklich das Problem kleiner? Also wenn du jetzt Sepsis ansprichst, wie stark antientzündlich wirkt dann ein bestimmtes Acid? Oder ist dieses Acid, dieses Molekül vielleicht eher dazu geeignet, so diesen unterschwelligen Schwelbrand zu bekämpfen, der jetzt dann ja insbesondere in den kardiovaskulären Erkrankungen eine ganz wesentliche pathophysiologische Rolle spielt. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte, die damit reinspielen. Und all diese unterschiedlichen Bausteine in der Diskussion, die werden dann abgewogen und werden dann innerhalb der Firma in bestimmten Gremien diskutiert. Und am Schluss kommt man dann zu der Entscheidung, okay, man spricht hier eine Empfehlung aus, das weiterzuentwickeln. Und dann wird sozusagen von oberster Instanz wird dann der Beschluss gefasst, ja, also das ist der Weg, den wir gehen wollen. Das ist ein Bereich, in den wir uns als Firma hineinentwickeln möchten oder den wir weiter ausbauen möchten. Und dann wird das gemacht.
Super. Vielleicht auch noch ganz kurz eine Frage, Jörg, dann hast du ja noch eine Agenda. Ich weiß, du bist jetzt hier hart ins Kreuzfeuer genommen. Nee, aber glaube ich, was schon auch die Leute interessiert, gerade dieses Thema mit dem Körpergewichtsverlust, mit den GLP-1-Agonisten, ne? Das hat ja auch viel Sprengstoff, sage ich mal, in der Laienpresse, ne? Und es wird ja auch leider, sage ich mal, so ein bisschen nicht aufgrund der ursprünglichen Indikation verwendet. Das wird zu so einer Art Lifestyle-Medik, ne? Also die Frage ist so ein bisschen hier, das sieht man ja jeden Tag in der Presse. Wie gehst du in der Firma damit um, auch Aufklärungsarbeit zu leisten? Oder wie sortierst du das? Oder wie kannst du das von der Firmenseite umsetzen, dass das wissenschaftlich korrekt abgebildet wird und dass das nicht irgendwie zweckentfremdet wird? Ja, dass man in den Indikationen bleibt und das nicht benutzt nur für andere Prioritäten, sage ich mal.
Gut, das ist ja das, was wir eigentlich in allen Bereichen der Medizin haben, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob wir uns in der medizinischen Versorgung im Alltag befinden oder ob wir uns in einem pharmazeutischen Unternehmen befinden, dass das, was wir machen, im Endeffekt wissenschaftsgetrieben Sinn macht. Und wenn es jetzt dann um den Einsatz von Medikation geht, haben wir ja sowas wie ein Label, also einen Indikationsbereich. Und in diesem sollten wir uns nach Möglichkeit aufhalten, denn sonst befinden wir uns ja irgendwie ja in dem Bereich, den du jetzt ansprichst, also bei einer Adipositas-Therapie ohne Adipositas und ohne Komorbiditäten ist es halt schwierig. Da befinden wir uns in einem Off-Label-Bereich und den kann man dann Lifestyle-Bereich nennen, jetzt in diesem konkreten Fall. Aber konkret ist es einfach ein Off-Label-Bereich und da befinden wir uns sozusagen außerhalb des regulären Rahmens. Und das ist was, was man auch klar kommunizieren kann und kommunizieren muss. Und wofür es natürlich auch ein großes Verständnis gibt.
Ja. Jetzt musst du ja schon auch viel reisen und auf einem Kongress habt ihr euch kürzlich ja getroffen, unter Florian sicherlich, beim ESC. Jetzt war ja auch ESC in Wien. Und
jawohl.
Florian und ich konnten dabei nicht da sein. Du weißt ja, die richtigen Ärzte müssen dann auch richtig arbeiten. Und du, hatte ich gehört, warst ja in Wien da zugange. So in kurzer Version, was hat dich denn da am meisten begeistert irgendwie, überrascht vielleicht auch, enttäuscht irgendwie, wenn du den Florian und mir so in, ach, vielleicht in 3 Minütchen so zusammenfassen könntest oder für die Zuhörer und Zuhörer, was dich da so begeistert hat?
Also was mich absolut begeistert hat, ist, dass dieser Kongress ein absolutes Feuerwerk an tollen Daten war und dass da die 2 Fokusbereiche, für die wir bei Novo Nordisk stehen, nämlich die klassische Diabetologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber diese vorher schon angesprochene CKM, also Cardio Kidney Metabolic Medicine, dass das absolut im Fokus stand. Und für beide Bereiche gab es super tolle Daten. Und da ich ja jetzt hier mit dem C und dem K zusammensitze und diskutiere, werde ich natürlich primär mein Highlight aus dem CKM-Bereich bringen. Und da geht es natürlich um das, was unser GLP-1-Rezeptor-Agonist in Studien alles gezeigt hat. Und da war wirklich eine komplette Reise von Daten aus randomisiert kontrollierten Studien, was ja so die höchste wissenschaftliche Güte ist an klinischen Studiendaten, bis hin zu Daten aus dem Versorgungsalltag, also die tägliche Praxis mit dabei. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, ist zu sehen, dass die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen auf Komorbiditäten, also auf die Niere, auf Schädigungen am Herzen, dass die unabhängig von irgendwelchen Gewichtseffekten und unabhängig von diesem metabolischen Part tatsächlich cross the band gezeigt werden konnte. Also in sehr guten, klinisch randomisiert kontrollierten Studien bis hin zum Versorgungsalltag von den Patientinnen und Patienten, die ihr jeden Tag seht. Es bringt einen Benefit für die Patienten. Und das ist natürlich einfach was Tolles, wenn man sieht, dass die eigene Substanz da so einen super spezifischen Effekt hat, der eben nicht einfach nur Gewichtstherapie oder Zuckertherapie ist, sondern einen Effekt hat, der darüber hinausgeht und der bei anderen Substanzen, die sicherlich auch sehr potent den Zucker senken können oder sehr potent das Gewicht senken können, nicht da ist. Also dass man da diesen Substanzeffekt hat. Und das ist was, ich sehe jetzt hier gerade auf dem Monitor, dass der Florian so lächelt, weil er weiß schon, ja, da können wir gleich über Mechanismen sprechen.
Zeig dir normalerweise, wird er jetzt wieder das eine Paper zeigen. Das würde sein Paper von vor 4 Jahren wieder vorkommen. Das macht er immer, sage ich dir. Er kann es zum Glück nicht zeigen, ja.
Immer das Gleiche.
Er wird jetzt sicherlich gleich irgendwie die Abzweigung hier in die Inflammation nehmen, was aber völlig okay ist, weil es ist halt einfach super.
Ja, wenn ich noch einen Satz sagen darf, bevor ihr zwei euch da wieder, Florian, du schnappelst schon mit den Ohren hinter deinem
alles Ding. Gut.
Nee, aber ich glaube, man wundert sich ja schon immer noch auf diesen großen Kongressen und denkt sich, es kann ja nicht noch mehr Neues kommen. Eigentlich haben wir doch alles schon einmal gesehen. Dann ist man eigentlich doch wieder überrascht, dass doch das eine oder andere namhafte Journal dann doch wieder so ein bisschen was abdruckt. Also haben wir was verpasst in Wien? Hätten wir dabei sein sollen? Eigentlich schon, gell?
Ja, habt ihr wirklich. Also es war eine Schlacht an unterschiedlichen Daten, die da rausgekloppt wurden. Gab das ein oder andere schöne New England Journal Paper. Also es war einfach schön, ja.
Schön klingt gut. Jetzt müssen wir beide auch zum Neurologenkongress fahren, oder? Zusammen.
Ja.
Da war ich ja noch nie, muss ich persönlich gestehen. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie den Nephrologen braucht, weiß ich nicht. Aber wenn man so ein bisschen die Entwicklung eurer Firma verfolgt, sieht man schon, dass auch Richtung Alzheimer da so ein bisschen was ansteht. Jetzt ganz anderes Thema, aber passt irgendwie vielleicht ja doch irgendwie rein, oder?
Ja, passt in jedem Fall mit rein, wenn man sich einfach an der Pathophysiologie vielleicht auch nochmal mit orientiert. Und das Gehirn ist natürlich ein ja vulnerables Organ. Und wir wissen, dass Menschen mit metabolischen Erkrankungen einfach ein doch deutlich erhöhtes Risiko haben, auch eine neurodegenerative, demenzielle Entwicklung zu nehmen. Und da kann man sich dann natürlich vorstellen, dass das vielleicht sinnvoll ist, eine Substanz, die an vielen anderen Organsystemen gezeigt hat, dass sie protektiv ist, auch in dem Kontext zu untersuchen. Und das ist ja genau das, was jetzt in den vergangenen Jahren und was jetzt aktuell gerade stattgehabt hat in einem klinischen Studienprogramm und wo wir dann Ende des Jahres die Daten sehen werden, inwieweit wir da vielleicht auch einen positiven Effekt im Bereich der frühen Alzheimer-Erkrankung finden.
Gibt es da auch so, wo geht man da hin, auf World Congress of Neurologie oder wo macht man das? Gibt es da auch so was Großes? Stimmt, oder?
Also die Neurologen, die haben natürlich auch tolle Kongresse und internationale Kongresse und diese Daten werden tatsächlich in den USA dann präsentiert. in der ersten Dezemberwoche. Da geht es aber dann erstmal nur so um die Top-Line-Results, wie es so schön heißt, also das erste Zeigen dieser Daten, was herausgekommen ist. Und dann wird auf europäischer Ebene nächstes Jahr im März nochmal einen großen Neurologenkongress geben, bei dem dann sozusagen das komplette Set aller Daten aus diesem Studienprogramm gezeigt wird. Und da sind wir natürlich schon sehr gespannt drauf.
Das bleibt wirklich spannend, muss man sagen, oder Florian, was du sagen?
Auf jeden Fall. Und es machte auch Spaß, finde ich, zu sehen, wie, das haben wir in verschiedenen Substanzklassen gesehen, die mal für einen Bereich entwickelt wurden oder beziehungsweise erforscht wurden und man dann diesen pleiotropen Charakter sieht. Ne? Das hat man bei GLP-1-Agonisten gesehen, das hat man auch bei SGLT2-Hämmern gesehen. Führt auch dann immer dazu, dass man teilweise, obwohl die Studien so positiv ausfallen, wir immer diskutieren, was ist jetzt eigentlich der Mechanismus? Ne? Und am Ende vom Tag sagt man auch, sind vielleicht verschiedene Mechanismen, was es dann teilweise kompliziert macht, wenn man sagt, man weiß gar nicht, welcher es ist, aber es eröffnet dir halt dann das Feld, dass ganz viele Organe eben protegiert werden, Niere, Herz und so weiter. Die Leber ist übrigens auch was in dieser CKM-Abbildung zum Beispiel kommt die gar nicht vor. Ne? Die Leber ist ja auch was extrem Wichtiges, oder? Was wir, glaube ich, für uns immer mehr und mehr entdecken sollten auch, weil es von Fettlebererkrankungen bis zur Zirrhose geht und so weiter. Ich habe noch ganz kurz zwei ganz praktische Fragen. Was ist für dich die größte Hürde, dass wir die Adipositas in den Griff bekommen? Du sagst, okay, jetzt haben wir natürlich, es kann nicht jeder diese neuen Medikamente bekommen, das ist klar. Ist ganz wichtig, frühzeitig, glaube ich, auch schon anzufangen, in Schulen und so weiter. Aber wo siehst du Barrieren, sage ich mal? Gut, es gibt das Thema Erstattung und so weiter. Aber jetzt haben wir ja was und jetzt interessiert ja die Leute, wie kriegen wir das jetzt hier an die Patienten ran? Und was wird von deiner Seite aus dafür getan?
Also du hast einen Aspekt angesprochen, der, glaube ich, extrem wichtig ist und das ist natürlich Prävention, das ist Primärprävention und wir wissen tatsächlich, dass es halt einfach so vulnerable Phasen gibt im Leben eines Menschen, wo Weichen gestellt werden. Und die Adipositas ist was, wenn die Adipositas im frühen Kindesalter auftritt oder wenn Kinder adipös werden, dann ist das was ganz schwierig ist, da wieder wegzukommen. Warum das so ist, das ist nochmal wahrscheinlich irgendwie Inhalt für eine mehrstündige oder mehrtägige Diskussion. Aber das ist einfach Fakt. Und letztendlich ist da die Primärprävention natürlich ein ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt. Das ist sicherlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dann ist es aber so, dass wir in ganz vielen Fällen in der Situation sind, wo wir eben nicht mehr über die Primärprävention sprechen, sondern wo wir bereits mittendrin sind im Adipositas-Geschehen und wo wir dann überlegen müssen, was wollen wir erreichen? Und da ist es, denke ich, ganz wichtig und das ist das ja auch, was die Leitlinien abbilden, sowohl national als auch international, dass wir nicht nur auf die Vermehrung der Fettmasse fokussieren, aufs Körpergewicht fokussieren, sondern dass wir tatsächlich auf den gesamten Menschen oder den Menschen als Gesamtkunstwerk mit all seinen Organen und Organsystemen fokussieren und uns da angucken, was können wir hier für jedes einzelne Organsystem besser machen oder wo können wir hier Komplikationen in der Adipositas verhindern. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, da müssen wir hinkommen und da stehen wir ganz am Anfang. Wir haben jetzt natürlich extrem potente Möglichkeiten, wenn ich an GLP-1 denke, wie wir Adipositas und nicht nur das Gewicht, sondern eben holistisch auch die Komorbiditäten behandeln können. Aber das ist erst der Anfang. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir zum einen maßgeschneiderte Therapien haben und uns dann genau angucken, wer braucht denn jetzt was? Also wer braucht eine Therapie, die ein bestimmtes Organsystem vielleicht noch besser adressiert als jetzt das Gewicht oder ein anderes Organsystem? Und dann brauchen wir auch sequentielle Therapien, wo wir sagen, Adipositas ist eine chronische Erkrankung, wir werden das nicht heilen können oder zumindest wissen wir im Moment noch nicht, wie wir es heilen können. Ähnlich wie es beim Bluthochdruck der Fall ist oder wie es bei der Diabeteserkrankung der Fall ist, wir können was in Remission bringen. Aber wir können es nicht komplett wegmachen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt verschiedene Pfeile im Köcher, um dann sequenziell mit der richtigen Effektstärke die richtige Therapie zur richtigen Zeit zu machen. Und da ist noch viel, viel Entwicklungsarbeit zu tun. Und ich glaube aber, da sind wir auf einem guten Weg.
Noch ganz schöne Frage, wo wir dich jetzt hier haben, ist natürlich Information aus erster Hand, aber wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
Alzheimer-Daten, Florian, oder?
Nee, das ist das sowieso, aber davon verstehen wir beide ja nichts. Aber der Punkt ist so ein bisschen, kannst du einen mini kleinen Ausblick, wir haben nicht mehr viel Zeit, in die Pipeline geben? Es gibt ja viele Weiterentwicklungen von Incretin, es gibt Kombinationen und so weiter. Was ist denn da alles noch geplant jetzt? Es bleibt ja wahrscheinlich nicht beim GLP-1-Rezeptoragonist.
Nein, das tut es natürlich nicht. Es gibt verschiedene andere Ansatzpunkte, die man in Kombination mit GLP-1 oder aber vielleicht auch ohne GLP-1 weiterverfolgen kann. Und eins dieser Systeme, was da sicherlich sehr interessant ist, ist alles, was mit Amylin zu tun hat, also einem anderen Hormon aus dem Gastrointestinaltrakt, was appetithemmende Effekte hat, was Effekte auf ganz unterschiedliche Organsysteme nehmen kann und wo wir durchaus ein Potenzial sehen, alleine, aber auch in Kombination mit GLP-1 hier positive Effekte zu haben. Und dann kann man sich überlegen, mischt man das einfach zusammen, dass man sozusagen zwei Peptide nimmt und die dann gemeinsam appliziert in einem bestimmten Verhältnis, oder schafft man ein Fusionsmolekül, was dann sowohl den einen Rezeptor als auch den anderen Rezeptor adressiert, nimmt man vielleicht noch eine dritte Substanz mit dazu. Und das ist dann im Endeffekt so ein Baukasten, aus dem man sich verschiedene Therapien zusammenbauen kann und was dann der Vision, denke ich, schon ein deutliches Stück näher kommt, dass man maßgeschneiderte Therapien macht und dass man dann auch die Möglichkeit gibt, dass man Therapien zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht eskalieren und nochmal intensivieren kann, dass man danach aber dann auch die Möglichkeit hat, jetzt über eine reine Dosissteigerung oder Dosisdeeskalation über das Wegnehmen von bestimmten Substanzkomponenten eine Therapie vielleicht auch mal als Erhaltungstherapie deeskalieren kann. Und das ist das, wo, denke ich, die Reise hingeht. Und Amylin ist eins von mehreren Beispielen oder von mehreren Systemen, die man da adressieren kann, ist aber eins, worauf ich schon irgendwie ganz ordentlich bauen würde.
Was, da baut er so ein bisschen. Das ist auch gerade mein Gefühl, Florian, oder? Und wenn ich gerade wenn ich das Wort Baukasten höre, dann denke ich gerade, wie ich nachher noch ein bisschen Baukasten spiele zu Hause und ein paar Klötzchen wegnehme und ein paar Sachen wieder dazu mache. Eher so mit kleinen Kindern, aber ich fühle mich trotzdem groß. Wie ihr seht, ich glaube, es lohnt sich, Florian, wenn wir den Sebastian nochmal einladen.
Ja, es ist wirklich spannend, weil es sind ja Infos, die man sonst nicht so einfach bekommt. Wir sind ja heiß
aus erster Hand, deswegen
Entwicklungen.
Wollte ich gerade sagen. Das heißt, kann man allen Glück wünschen, die uns hier zugehört haben. Hoffentlich haben sie auch ein bisschen Spaß gehabt. Lieber Sebastian, es war mir eine große Freude oder uns eine große Freude, dass du dabei warst.
Absolut. Ja, ich freue mich. Also es war super. Hat wieder mal Spaß gemacht mit euch beiden.
Finde ich auch. Und du bist immer noch ein Arzt, das wollten wir vorhin, also wollte ich es nochmal feststellen.
Danke, natürlich. Danke.
Und Florian, du auch wenn du in Anführungszeichen nur ein Kardiologe bist, bist du trotzdem Arzt.
Danke.
Und wir freuen uns sehr, dass Sie zugehört haben und nach 10 Mal geht es nicht weiter. Da folgen noch ungefähr 990, haben wir uns da vorgenommen. Die 1000 wollen wir voll machen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Einen schönen Tag vom Ades Jute und bis bald, würde ich sagen. Ciao aus Stuttgart.
Bis bald. Tschüss aus Aachen.
Tschüss. Aus Mainz.
Tschüss.
Aus Mainz.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.